Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet: Und der Herr wurde tief betrübt, nach 1. Mose 6, Vers 6. Vorher jedoch hören Sie noch ein Instrumentalstück auf der Harfe. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
So, unser Thema, es wurde schon bekannt gegeben und der Herr wurde tief betrübt. Vielleicht haben Sie gedacht, das klingt doch etwas sonderbar. Und der Herr wurde tief betrübt. Also, ich darf Ihnen sagen, ich habe das nicht selbst bedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, ja. Das habe ich gelesen und zwar wollte ich nicht über so etwas reden, aber ich bin wieder einmal neu angefangen, die Bibel durchzulesen, einfach 1. Mose, diesmal in der Mengebibel, und da komme ich hier zu 1. Mose 6 und da steht das wörtlich. Und die Geschichte ist sehr bekannt und die Verse sind bekannt, aber das hat mich so getroffen, dass das hier geschrieben steht. Lesen Sie mit mir 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Also ich lese jetzt die Hermann-Menge-Übersetzung. Als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und er wurde in seinem Herzen tief betrübt. Bis soweit. Von daher stammt das Thema. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Wie nenne ich jetzt das Thema? Ich möchte darüber etwas sagen. Ich habe einfach keinen richtigen Satz gefunden. Dann habe ich einfach hier diesen Vers so frei zitiert. 1. Mose 6, Vers 6. Und der Herr wurde tief betrübt. Das sind erschütternde Worte. Ich nehme an, dass wir alle da wirklich sagen müssen, das ist wirklich etwas, was auch unser Herz bewegt. Wenn über Gott gesagt wird, sein Herz wurde tief betrübt. Warum also wurde Gott der Herr damals in seinem Herzen tief betrübt? Weil er sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde. Ich habe Folgendes gedacht, ich komme nachher noch darauf zurück. Wenn man diese Worte auf sich einwirken lässt, weil die Bosheit der Menschen groß war, wenn man diese Worte auf sich einwirken lässt und dann mal an die heutige Welt denkt, Ja, dann kommt natürlich die Frage auf, muss dann Gott, der Herr, nicht gerade auch heute sehr betrübt sein in seinem Herzen? Ich meine, in Sachen Unmoral, schamloser Unmoral, Perversitäten, Rebellion gegen Gott, da haben wir doch eine traurige Spitze erreicht, nicht wahr? Das ist so. Und schauen Sie, wenn in unserem Text über die damaligen Menschen gesagt wird, das waren ja sozusagen die ersten Menschen, ja, dass ihr Sinnen und Trachten immerfort nur böse war. Ja, wie viel mehr trifft das zu auf unsere heutige Zeit? Ich möchte Sie hier warnen vor folgender Schlussfolgerung. Christen machen das heute im Hinblick auf die Katastrophen, ja, die ich jetzt auch erwähnt habe, Pakistan, Lateinamerika, New Orleans und so weiter, dass man spricht von einem Gericht Gottes. Wenn das ein Gericht Gottes ist, dann hat nur Gott darüber zu befinden, wir nicht. Ich finde das sehr gefährlich. Das ist möglich, ja? In der Bibel haben wir viele solche Beispiele. Aber dass Christen jetzt heute auf die Barrikade gehen und sagen, das ist ein Gericht Gottes, Sodom und Gomorra wurde auch vernichtet. Ich denke, wir müssen aufpassen. Wo ist die Sünde schlimmer? Hier in der Schweiz oder in Pakistan? Was denken Sie? Lasst uns wirklich aufpassen, was wir sagen. Überlassen wir es Gott, warum das alles kommt. Das hat natürlich schon einen Grund, aber überlassen wir es Gott. Aber jetzt abgesehen davon, die Welt heute, ja, die Sünde der Welt, der Schmutz, die Unmoral und so weiter, das hat doch einen Höhepunkt erreicht. Und wenn ich jetzt lese in meiner Bibel, 1. Mose 6, dass damals, alles war noch so neu, dass die Menschen anfingen, böse zu werden, so böse, dass Gott betrübt wurde, dann frage ich mich, Herr, wie betrübt bist du heute über uns und unsere Welt? Müssen Sie sich auch fragen. Ja, Gott, der Herr, wurde damals in seinem Herzen tief betrübt, weil er mit leiden Augen erkennen musste, dass die Bosheit der Menschen groß war. Aber zuvor spielte sich noch was anderes ab. Und das ist noch fast erschütternder, nur fast schlimmer, ja? Was hat sich zuvor abgespielt? Im Herzen Gottes. Schauen Sie, wir bekommen hier einen Blick in das Herz Gottes. Was hat sich zuvor abgespielt? Es ist nicht zu fassen. Gott empfindet Reue. Er empfindet Reue über etwas, was er gemacht hat. Wir haben das doch gelesen, ja, in unserem Text. Da heißt es, da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben. Stellt euch das vor. Und dann kommt dann der Satz, Vers 6, 1. Mose 6. Und er wurde in seinem Herzen tief betrübt. Erschütternd, nicht wahr? Ich kam nicht über diesen Text hinweg, musste viel darüber nachdenken. Schon mancher wiedergeborene Christ hat hier bei dieser Aussage, und ich bleibe jetzt kurz bei dieser Aussage, es reute den Herrn, die Menschen geschaffen zu haben. Schon mancher Christ hat bei dieser Aussage sich die Frage gestellt, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass Gott Reue empfinden kann über etwas, was er zuvor gemacht hat? Und gerade wenn es den Menschen betrifft, die Erschaffung des Menschen, wird diese Frage größer und unverständlicher. Denn hatte Gott bei der Erschaffung des Menschen nicht etwas getan, was einmalig war in der ganzen Schöpfung? Natürlich, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Aber was hat Gott getan bei der Erschaffung des Menschen? Er war verschwenderisch. Mit was? Mit seinem eigenen Bild. Ja, 1. Mose 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1, 26, 27, Gott, der Herr, war bei der Erschaffung des Menschen überaus verschwenderisch. Er legte sein eigenes Bild in ihn und damit machte er ihn zur Krone der Schöpfung. Ja, und jetzt fragen wir uns, Herr, kannst du wirklich über diese Schöpfung, dein Bild hast du hineingelegt, kannst du Reue empfinden? Reut es dich, dass du das gemacht hast? Und schauen Sie, diese Frage wird umso problematischer, weil die Schrift ganz klar Folgendes sagt, hören Sie gut zu, die Schrift sagt über Gott Folgendes: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. 4. Mose 23, 19 oder 1. Samuel 15, 29. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könne. Ja, Herr, wie müssen wir denn das verstehen hier? 1. Mose 6. Klipp und klar heißt es da: Es hat dich gereut, dass du Menschen gemacht hast. Und dann diese tragische Aussage. Und Gott wurde tief bedrückt in seinem Herzen. Wie muss man das verstehen? Ich denke, wir müssen Folgendes zur Kenntnis nehmen. Manche von Ihnen wissen das sicher. Für andere ist es vielleicht wieder eine Auffrischung. Für wieder andere ist es vielleicht neu. Aber nehmen Sie Folgendes zur Kenntnis: Wenn Gott es bereut, manche Dinge gemacht oder getan zu haben, dann betrifft das nicht in erster Linie diese Dinge selbst. Warum nicht? Steht doch geschrieben, es reute ihn, dass er Menschen gemacht hat. Ja, betrifft es nicht diese Menschen? Ja, Moment mal. Sie lesen immer wieder in der Schöpfung: Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Sie müssen immer davon ausgehen, was Gott macht, was er schafft, ist absolut vollkommen und gut. Es kann nicht daran liegen, dass Gott plötzlich einsieht: Mensch, das war ein Fehler. Ich hätte die Menschen nicht machen müssen. Nein, es war die Krone der Schöpfung. Es war gut, es war vollkommen. Und Gott sah, dass es gut war. Alles, was Gott macht, ist gut. Wenn Gott es bereut, Dinge gemacht oder getan zu haben, dann deshalb, merken Sie sich das, weil sich diese Dinge nicht so entwickelt haben, wie er sich das ausgedacht hatte. Das ist etwas ganz anderes. Denken Sie einmal als Beispiel an den Weinberg, über den Jesaja sprechen muss im Namen Gottes. Der Weinberg, der damals das untreue Israel symbolisierte. Ich lese das jetzt gekürzt, ja? Damit wir nicht so viel Zeit verlieren, das ist Jesaja 5, 1 bis 5, aber ich lese das sehr gekürzt. Da heißt es: Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Warum bereute der Weingärtner, diesen Weinberg angelegt zu haben? Warum? Weil die Idee schlecht gewesen war? Weil es eine Fehlentscheidung war? Nein, weil der Weinberg seiner Berufung nicht gerecht geworden war. Die Idee war gut. Es war eine gute Entscheidung. Und es betrifft ja hier Gott selbst, der über Israel spricht. Aber der Weinberg wurde nicht das, wozu Gott ihn gepflanzt hatte. Und um damit zu unserem ersten Text zurückzukommen, 1. Mose 6. Es reute Gott nicht damals, dass er Menschen gemacht hat, um der Menschen willen, sondern es reute ihn, weil der Werdegang dieser Menschen ganz anders verlief, als er es sich zuvor ausgedacht hatte. In diesem Sinne reute es ihn, dass er sie gemacht hatte. Ja? Verstehen Sie? In diesem Sinne. Nicht um der Menschen selbst willen. Der Mensch, die Schöpfung Gottes, die Krone, es kann ihn nicht gereuen. Aber der Werdegang, und dann sagt der Herr: Das reut mich jetzt. In diesem Sinne bereute er es, dass er Menschen gemacht hatte, weil es so schief und verkehrt herausgekommen war. Als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war, das Trachten ihres Herzens war immerfort böse. Da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben. Und er wurde tief betrübt. Gott, der Herr, wäre ja nie zu dieser Reue gekommen, wenn sich der Mensch nicht so vergangen hätte wie ihn. Aber als das eintrat, der Mensch stellte sich gegen Gott. Da kam diese Reue auf. Denken Sie einmal an König Saul. Wir hören Gott sagen über König Saul: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. 1. Samuel 15, Vers 11. Es reut mich, dass ich ihn zum König gemacht habe. Ja, warum denn? Herr, bist du zur Erkenntnis gekommen, dass deine Wahl falsch gewesen ist? Natürlich nicht. Wenn Gott so bereuen würde, würde er bereuen wie ein Mensch. Wir bereuen so. Wir tun etwas und dann merken wir, oh, das war eine Fehlentscheidung. Mensch, kann ich das noch zurückdrehen? Wir bereuen so, aber wir haben es vorhin gelesen. 4. Mose 23, 19, 1. Samuel 15, 29. Gott ist kein Mensch, das ihn etwas gereue. Es gereut ihn nicht. Er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könne. Das ist eine klare Aussage. Und das betrifft den Charakter Gottes. Und wenn er es hier gesagt hat, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Ja, warum denn? Es ist genauso wie bei der Schöpfung der Menschen, nachdem Gott dann sehen musste, es geht alles nicht so, wie es sein sollte. So war es auch bei Saul. Der Herr sagt es selber, 1. Samuel 15, Vers 11, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Nehmen Sie das doch bitte mit, ja? Nehmen Sie es zu Herzen. Es reute Gott nicht um Sauls Willen, dass er ihn zum König gemacht hat. Seine Wahl war richtig. Es reute ihn, Saul zum König gemacht zu haben, weil dieser sich von ihm abwandte. Ich möchte noch etwas ganz Wichtiges sagen. In Bezug auf jene erste Reue Gottes, nachdem er die Menschen erschaffen hatte. Unser Text, ja, unser Anfangstext. Es reut mich. Die Tatsache, dass Gott der Herr damals die Menschheit nicht endgültig vernichtete, sondern durch Noah und seine Familie fortleben ließ, diese Tatsache beweist, dass sein Bereuen nicht in erster Linie diese Schöpfung den Menschen selbst betrifft. Er wollte den Menschen nicht völlig vernichten. Nein, sein Bereuen ging dahin, dass er den Werdegang dieser seiner Schöpfung nicht akzeptieren konnte. Hätte es ihn im wörtlichen Sinne gereut, Menschen gemacht zu haben, wissen Sie, was passiert wäre? Es hätte nie mehr Menschen gegeben. Wir wären nicht da heute. Aber er hat Noah übrig gelassen. Warum? Noah, ein Spross seiner Schöpfung. Durch Noah würde die Erde wieder bevölkert werden. Also, es ging nicht um den Menschen. Das hat ihn nicht gereut. Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Nein, es ging um den Weg des Menschen. Und so musste Gott handeln. Ja, hier dürfen wir nun eine der herrlichsten Botschaften verkündigen, die es überhaupt gibt, nämlich Gott ist barmherzig. Gott ist so barmherzig. Er musste damals handeln. Die Menschen, sie trieben es so arg, dass Gottes Herz erfüllt wurde mit einer tiefen Betrübnis. Er musste handeln, aber seine Barmherzigkeit war auch da. Und er hat den Menschen nicht vernichtet. Ich denke, hier dürfen wir Klagelieder 3,33 zitieren, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Nein, es erfüllte den Herrn mit tiefster Trauer, wir haben es gelesen, dass seine Schöpfung, die er mit so viel Liebe gemacht hatte, in so große Sünde verkehrte. In diesem Sinne reute es ihn, dass er Menschen gemacht hatte. Aber um damit einen vollständigen Strich zu ziehen unter dem Kapitel Mensch, das vermochte er nicht. Er musste zwar handeln, aber er machte es so, dass die Fortdauer des Menschen gewährleistet war. Kürzlich kam einer meiner Söhne mit einer Frage zu mir. Wir haben darüber diskutiert. Es betraf die Geschichte der Volkszählung unter König David. Das ist ja auch eine ziemlich traurige Geschichte. Diese Volkszählung hatte eine schwere Strafe zur Folge. Eine Strafe, die Gott, der Herr, sich selber ausgedacht hatte. David musste dann wählen zwischen drei Möglichkeiten. Also das Ganze ist ziemlich schlimm. Die Strafe war dann die Pest. Sie kamen in alle Härte über Israel. Und jetzt lese ich euch einen Vers aus dieser ganzen traurigen Begebenheit. Und das ist der Vers, wie soll ich sagen, mit der guten Botschaft, das Licht. Ja? 2. Samuel 24, 16. Als aber der Engel des Herrn, das war der Racheengel, seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel. Ach, wie die Reue, ja? Reute den Herrn das Übel und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk, es ist genug, lass nun deine Hand ab. Die Frage meines Sohnes, über die wir dann sprachen, war diese, warum reut es den Herrn nun so ganz plötzlich? Es reut ihn das große Übel, das er sich doch zuvor selbst ausgedacht hatte. Es kam ja von ihm. Warum? Ja, wir sind dann zu der einzig möglichen Antwort gekommen, vielleicht haben Sie eine bessere, dass es dafür nur eben einen Grund gibt, und das ist Gottes Barmherzigkeit. Oder anders gesagt, das schwer betrübte Vaterherz. Das schwer betrübte Vaterherz. Der Herr wurde tief betrübt in seinem Herzen. Die Strafe hätte eigentlich zu Ende gebracht werden müssen, aber es scheint, als ob Gott es nicht konnte. Und was geschieht? Es reut ihn das Übel. Hier auch die Reue des Herrn, eine andere Reue. Es reut ihn das Übel. Und er spricht die so erlösenden Worte zum Racheengel: Es ist genug, lass deine Hand ab. Das ist ein Bild der Barmherzigkeit Gottes. Hier habe ich gedacht an Jesaja, der einmal sagen musste über Israel, welches schon schwer bestraft worden war. Da muss Jesaja sagen: Im Namen des Herrn, wohin soll man euch noch schlagen? Die ihr doch weiter im Abfall verharrt. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt, von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindet sind. Jesaja 1, 5 und 6. Wohin soll man euch noch schlagen? Hören Sie? Oder die andere Stelle, Hosea 11, 7 und 8. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Wenn man ihnen predigt, es richtet sich keiner auf. Und da sagt Gott: Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderes Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Das sind so die klassischen, bekannten, fantastischen Texte der Barmherzigkeit Gottes. Er müsste eigentlich handeln. Er müsste handeln. Er kann es nicht. Warum? Seine Barmherzigkeit. Und wissen Sie, deshalb sind wir heute hier. Deshalb ist in 1. Mose 6 nicht ein Schlussstrich gezogen worden. Es reute Gott, was da alles geschah. Es reute ihn, den Menschen geschaffen zu haben, wegen der Sünde willen. Aber es war doch die Krone seiner Schöpfung. Und er muss strafen, er muss eingreifen. Aber Noah bleibt übrig. Und seine Söhne. Und wir heute stammen alle von dieser Familie ab. Wir wären sonst nicht hier. Barmherzigkeit Gottes. Also, es erfüllt das Herz Gottes mit tiefem Schmerz, Reue, Traurigkeit, dass seine Kinder damals und auch heute verderbliche Wege gehen. Aber Jakobus ist es, der sagen durfte: Die Barmherzigkeit stellt sich wider das Gericht. Kennen Sie diese Aussage? So, jetzt etwas Persönliches, ja? Am Anfang, als wir unseren Text zum ersten Mal gelesen haben, 1. Mose 6, 5 und 6, dann habe ich Ihnen gesagt, wenn man sich diese Worte jetzt einfach so ins Herz reden lässt, einwirken lässt und dann die heutige Welt sieht, dann kann man nur auf den Gedanken kommen, dass Gott heute auch enorm betrübt sein muss über den Werdegang dieser Welt. Wenn wir jetzt pauschal, wenn wir ganz allgemein mal sehen, die ganze Welt. Ich rede jetzt nicht über die Katastrophen, ja? Das ist etwas anderes. Wir müssen es Gott überlassen, warum das kommt. Aber wenn wir jetzt sehen, die Sünde, vor allem wenn wir sehen, wie frech die Sünde geworden ist, schamlos, offen, sie läuft herum auf der Straße. Ja? Wenn wir das alles betrachten, dann denke ich: Herr, du trauerst, du bist betrübt. Es kann gar nicht anders. Und ich habe mir jetzt hier Folgendes aufgeschrieben. Ich denke, wir können es so sagen: Es gibt heute eine dreifache Betrübnis, die Gott, der Herr, durchmacht. Also erstens eben diese Welt schlechthin. Paulus sagt im Galaterbrief über Jesus Christus, dass er sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrettete aus der gegenwärtigen bösen Weltlauf. Galater 1, Vers 4. Und Johannes spricht in seinem ersten Brief darüber, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. 1. Johannes 5, Vers 19. Also ich denke, um es jetzt kurz zu machen, wir haben es heute wirklich mehr denn je zu tun mit dem bösen Weltlauf. Wir befinden uns in einer Welt, die mehr denn je im Bösen verkehrt. Und Gottes Herz ist betrübt. über diese Welt. Ja, eine zweite Betrübnis des Herrn, das sage ich nur ganz kurz und ich versuche es so zu sagen, dass niemand ein Problem bekommt. Gottes Betrübnis über Israel. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Der Weg Israels ist klar vorgeschrieben in der Schrift. Oh ja, und Gott geht mit Israel seinen Weg. Aber der momentane Weg Israels ist keine Freude für Gott. Absolut nicht. Israel bleibt nach wie vor Gottes erste Liebe, aber ich denke, dass Jesu Klage in Matthäus 23 über Israel heute sehr aktuell ist. Ich lese diese Klage gekürzt. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Ich denke, dass diese Betrübnis da ist im Herzen Gottes über Israel. Dritte Betrübnis, und darüber müssen wir jetzt sprechen. Der Herr ist auch tief betrübt, verzeiht, dass ich das so sage, ja, über seine Gemeinde. Ich glaube nicht, dass ich ein Pessimist bin von Natur aus. Ich müsste mal meine Frau fragen. Ich bin wahrscheinlich auch kein Optimist, das steht fest. Vielleicht mehr so in der Mitte. Und ich möchte nicht pessimistisch reden über die Gemeinde Jesu, aber ich denke und ich will Ihnen das erklären, dass Gott der Herr, dass Jesus Christus oftmals betrübt ist über seine Gemeinde. Sie alle kennen die Aussagen des Apostels Paulus. Ich habe die hier schon 100-mal zitiert. Ich werde nicht viel darüber sagen. Ich verspreche es Ihnen. Die Aussagen des Apostels Paulus in Epheser 4, Vers 30 und 5 und 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Also ich sage es noch einmal, Epheser 4, Vers 30 und 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und dann die zweite Stelle, den Geist dämpft nicht. Wie gesagt, ich habe darüber sehr oft gesprochen. Ich möchte heute nur das sagen, den Heiligen Geist dämpfen oder betrüben wir dann, wenn unvergebene Schuld und Sünde in unserem Leben ist. Und es gibt Christen und vielleicht in unserer Gemeinde, in deren Leben ist das der Fall. Bitte, hier haben Sie schwarz auf weiß. Gottes Betrübnis über die Gemeinde. Hier steht es ja. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Es ist Ihnen doch klar, dass die Betrübnis des Heiligen Geistes ist eine Betrübnis des Herrn. Jesus selbst sagt über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Wenn ich das Werk des Heiligen Geistes schmälere, schwäche durch Sünde, ich betrübe den Geist Gottes, dann betrübe ich Jesus, dann betrübe ich den Vater im Himmel. Der Heilige Geist kann Jesus nicht mehr verherrlichen. Also betrüben wir den Heiligen Geist, dann den Herrn. Und wissen Sie, ich frage mich, das soll keine Anschuldigung sein, ich frage mich, wie viele Christen leben heute vielleicht mit einer Sünde in ihrem Leben? Und dadurch ist eine Betrübnis entstanden im Herzen Gottes. Unser Thema muss man hier auch anwenden. Und Gott wurde tief betrübt in seinem Herzen. Natürlich, ich betone das jetzt, wir alle können noch sündigen. Ja? Ich stelle manchmal die Frage in den Versammlungen. In Deutschland habe ich das letztens auch gemacht. Wenn jemand da ist, der nicht mehr sündigt, der soll aufstehen. Den möchten wir nämlich sehen. Nein, wir wissen es. Wir wissen es. Wir kennen uns. Wir kennen unseren alten Menschen. Aber die Gnade unseres Herrn Jesus besteht darin, dass wir immer wieder zurückkommen dürfen und aufrichtig unsere Sünden bekennen. Und wer das tut, Sie kennen die Stelle, der darf 1. Johannes 1, Vers 9 erleben und erfahren. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So, jetzt mal Folgendes. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, ein Christ, ein echter Christ, ja? In dessen Leben etwas ist, was Gott betrübt. Ich sage noch einmal kurz, was das sein könnte. Das ist nicht eine Sünde, die Sie getan haben und über die Sie Vergebung gebeten haben und bekommen haben. Darüber rede ich nicht. Nein, das ist eine Sünde, die in Ihrem Leben schlummert. Sie tragen sie mit, wie eine Hypothek, ja? Also, ein Christ und in seinem Leben ist etwas, was Gott betrübt. Wenn man sich das vorstellt, das sind eigentlich zwei Dinge, die können naturgemäß nicht beieinander sein. Das geht nicht. Naturgemäß passt das nicht zusammen. Wie kann ein Christ den Namen seines himmlischen Vaters in den Mund nehmen, wenn ein hässlicher Missklang herrscht zwischen ihm und diesem Vater? Das geht eigentlich nicht. Naturgemäß. Wie kann ein Kind Gottes freudig über Jesus sprechen, wenn es in seinem Herzen irgendetwas hat, was für Jesus eine Betrübnis geworden ist? Das geht eigentlich nicht. Das ist sehr unlogisch. Das passt nicht zusammen. Und doch gibt es Christen, die diese schwere Missstimmung mit sich schleppen und so leben und dann noch lächeln können und singen können und beten können. Zur Zeit der Propheten Israels war es so, dass Israel sich gerne und oft auf Gott als ihren Vater berief. Sie sagten, wir haben einen Gott, er ist unser Vater. Können Sie lesen in den Propheten. Ich bringe da nachher ein Beispiel. Und der Herr hat das oft auch unterstützt. Er war auch der Vater Israels. Nun war es leider so, dass Israel sich zur Zeit der Propheten sehr oft von seinem Gott entfernte. Und natürlich konnte keine Rede mehr sein von einem innigen Verhältnis zum Vater im Himmel. Und das ist ein Punkt, den jetzt zum Beispiel Malachi ganz radikal anspricht. In Malachis Botschaft finden wir das. Der sagt Folgendes, Malachi 2, Vers 10. Ich lese jetzt nur den ersten Teil dieses Verses. Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Malachi bestätigt also, ja, Israel, wir haben einen Vater im Himmel. Wunderbar. Aber hier werden wir mit einer wichtigen Wahrheit konfrontiert, nämlich es ist unmöglich, über den Vater zu sprechen, ohne dass wir gewahr werden, dass vielleicht etwas da ist, was diesen Vater im Moment betrüben könnte. Und ich bitte Sie, Gemeinde Jesu, denkt doch darüber nach. Gott wurde tief betrübt in seinem Herzen, das betrifft auch uns. Wissen Sie, zur Zeit Malachis war das nämlich so. Es gab vieles, was den Vater Israels betrübt. Und deshalb sagte Malachi damals nicht nur, und das ist sehr interessant, er sagte nicht nur, haben wir nicht alle einen Vater, hat uns nicht ein Gott erschaffen. Er fügt jetzt etwas hinzu, im selben Vers. Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Also, Malachi redet einerseits über die Tatsache, ja, Israel hat einen Vater, ein Gott hat sie erschaffen. Andererseits spricht er offen aus, was diesen Vater in diesem Moment betrübt. Ich will Ihnen da jetzt nur Folgendes sagen, wir leben in einer Zeit, wo so mancher Christ über Gott spricht, über Jesus, über den Vater, ohne gleichzeitig an das zu denken, was ihn vielleicht in diesem Moment vom Vater trennt. Und ich möchte uns einfach fragen, ob wir uns da doch nicht in die Prüfung Gottes hineinbegeben möchten. Herr, zeige mir, wenn etwas ist, was dich betrübt. Schauen Sie, da gibt es ein Wort in 1. Korinther 12, Vers 3. Paulus sagt, ich tue euch kund, dass niemand Jesus den Herrn nennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Sie können nicht Gott den Vater nennen. Sie können nicht über Jesus sprechen. Wenn eine Betrübnis da ist, dann sprechen Sie diesen Namen nicht mehr aus im Heiligen Geist. Sie können so oft, wie Sie wollen, den Namen Jesu aussprechen. Wenn aber unser Herr durch irgendetwas betrübt ist, geschieht dieses Erwähnen nicht durch den Heiligen Geist. Ich frage uns einfach alle, dass wir uns da in die Prüfung Gottes hineinbringen lassen heute. Herr, ist etwas da? Graben Sie nicht selber. Gehen Sie ins Gebet. Zeige, Herr, wenn etwas da ist, was dich betrübt. Ja, wenn wir das jetzt überdenken, tut es uns dann nicht leid, dass wir unseren Herrn so oft betrübt haben, eben durch eine Sünde, die wir eine Zeit lang mitgeschleppt haben. Und ich frage Sie, ist es vielleicht nicht Zeit, dass wir unser Leben, auch wenn das jetzt wieder so banal klingt, aber dass wir unser Leben gründlich ändern. Ich möchte Ihnen dazu jetzt einige praktische Ratschläge geben. Es geht jetzt um das Betrüben, ja? Den Herrn nicht mehr betrüben. Halten Sie sich zunächst einmal ganz bewusst für das, was Sie sind. Was sind Sie in Christus? Was sind Sie? Ja, da gibt es viele Antworten, was wir in und durch Jesus Christus sind. Ich gehe jetzt in eine Richtung, ganz spezifisch, in diese Botschaft. Was sind wir? Wir sind Freunde Jesu. Wir sind Freunde Jesu. Einen Freund betrübt man doch nicht, oder? Haltet das euch vor. Ich bin ein Kind Gottes, ja. Ich bin wiedergeboren und so weiter. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Aber ich werde genannt ein Freund Jesu Christi. Und ein Freund betrübt seinen Freund nicht. Ich denke, wo eine echte Freundschaft ist, trachtet man danach, dass da wirklich Einheit und Frieden ist. Und Sie sind ein Freund Jesu, Johannes 15, 15, ich sage hinfort nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch, und das sind Sie, habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Ihr seid meine Freunde. Aber ich sage es wieder, ein Freund betrübt man nicht. Und wissen Sie, deshalb gibt es klare Hinweise, wie wir uns zu betragen haben im Blick auf unseren besten Freund Jesus Christus. Da gibt es einige Hinweise, einige Dinge, die wir beachten müssen. Also, Sie und ich, wir sind Freunde Jesu Christi. Er hat es gesagt. Aber, wir sind nicht einfach so seine Freunde. Es gibt eine Bedingung, bitte. Unser Jesus sagt nur einen Vers vorher, Vers 14 von Johannes 15, sagt er etwas sehr Wichtiges. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann Vers 15. Sage hinfort nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Ihr seid Freunde. Jesus Christus ist unser Freund, aber er ist auch unser Herr. Und deshalb ist die Aussage, euch habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, unmissverständlich an die Bedingung gebunden, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich habe mir hier Folgendes gedacht, ich sage es uns allen, wenn wir Christen diese Wahrheit mehr beachten würden und bejahen würden, dann würden wir unseren besten Freund viel weniger betrüben. Schauen Sie, man betont immer wieder, ja? Man betont, dass Gott Liebe ist, dass Gott barmherzig ist, dass Gott vergebend ist. Und das ist natürlich so. Ich predige oft darüber. Das ist die beste Botschaft. Aber schauen Sie, das ist die eine Seite der Medaille. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, Gottes Vergebungswille entspringt dort, wo auch seine Heiligkeit ist, seine Gerechtigkeit, seine ewige Kraft. Und deshalb sagt die Schrift nicht nur, Gott ist Liebe. Kennen Sie doch, ja? 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Die Schrift sagt auch, Gott ist heilig. Psalm 99, Vers 9. Dieses Gott ist heilig wird bisweilen, ich möchte das nicht pauschal sagen, bisweilen wenig betont. Und unser bester Freund, Jesus Christus, wird betrübt. Es gibt heute Veranstaltungen im Namen Jesu, bitte im Namen Jesu. Und er selber steht vor der Tür, er ist gar nicht dabei. Im Namen unseres Freundes, Jesus Christus. Und er hat keinen Einlass gefunden. Warum? Man hat diese andere Seite der Medaille, Gott ist heilig, hat man weggeschoben. Oder, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Man hat es weggeschoben. Und das ist sehr gefährlich. In diesem Sinne haben wir es heute oft mit einer verhängnisvollen Zwiespältigkeit im Leben von Kindern Gottes zu tun. Also bitte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Noch ganz kurz und praktisch folgende Frage. Was muss ich jetzt tun, damit ich ein echter Freund Jesu bin, ja? Ihn nicht mehr betrübe. Es gibt hier sicher mehrere gute, richtige Antworten. Ich möchte hier Ihnen einfach zum Schluss Folgendes sagen. Fangen Sie einfach einmal an, inbrünstig, eindringlich dafür zu beten. Beten Sie darum, dass Sie die Gnade bekommen, ein rechter Freund Jesu zu sein und zu bleiben. Beten Sie darum. Anders gesagt, beten Sie den Herrn täglich im kindlichen Geiste um Unterstützung, gnädige Hilfe auf Ihrem Weg, in Ihrem Kampf wider die Sünde. Wir tun das zu wenig. Wir beten für allerlei. Wir beten für die alten Betagten. Wir beten für unsere Familie. Wir beten für die Erweckung in der Gemeinde. Wir beten für weiß nicht was alles. Bitte doch einmal den Herrn, dass er dir hilft, die Sünde zu überwinden. Mach ein tägliches Gebet daraus. Kämpfe nicht in diesem Sinne wieder die Sünde und die Leidenschaften und die Lüsten, dass du versuchst, es nicht mehr zu tun. Bete doch den Herrn darum, dass er dir dabei hilft. Jetzt schauen Sie mal auf David. David wird doch genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war ein Freund Gottes, ja? David war ein Freund Gottes. Er wird genannt, Mann nach dem Herzen Gottes. David hat erwählt, von ganzem Herzen mit seinem Herrn zu wandeln. David war ein Freund des Herrn. Er wollte das. Und da sagt er im Psalm 119, Vers 4 zum Herrn, Ich sage es jetzt mal so zu seinem Freund: Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Aus ihr sehen wir einen Mann. Von ganzem Herzen bewandelt er den Weg der Hingabe. Aber was sehen wir nun im nächsten Vers? Wir sehen denselben David, wie er beginnt, diese seine Hingabe, die zwar da ist, durch Gebet festzumachen, zu festigen. Er bittet jetzt darum. Vers 4, du hast geboten, deine Befehle zu halten. Herr, ich tue das. Ich will als dein Freund leben. Aber dann Vers 5, ach, dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte. Ist da nicht ein Widerspruch, Vers 4, Vers 5, Vers 4, ich halte deine Gebote, Vers 5, ach Herr, hilf mir. Nein, das gehört zusammen. Er wollte mit seinem Gott leben. Sie möchten es doch auch, nicht wahr? Sie möchten doch ein Freund Jesu sein. Sie möchten ihm die Ehre geben. Aber sie haben die Kämpfe ihres Lebens, die Lüste und so weiter. Herr, was soll ich damit machen? Mach daraus ein Gebet. David wusste auch um seine Schwachheit. Und er sagt, ich halte deine Befehle. Und dann kleidet er dieselben Worte in ein Gebet. Herr, hilf, dass ich deine Befehle halte. David war ein Freund Gottes. Er lebte in einer tiefen Hingabe. Er nimmt die Nachfolge ernst. Gleichzeitig weiß er, ohne die Hilfe meines Freundes geht es nicht. Ich denke hier an die Worte Jesu, ohne mich könnt ihr nichts tun. David hatte das erkannt. Und was tut er? Er ruft seinen Herrn um Hilfe an. Und diese Wahrheit finden wir nicht nur im Psalm 119, Vers 5, sondern nur schon in den ersten 48 Versen habe ich neben dem soeben zitierten Gebet aus 119, Vers 5, ach, dass mein Leben deine Gebote hielte, habe ich noch 7 andere solche Bitten um Hilfe gefunden. Ich zähle sie kurz auf, Sie müssen das nicht nachschlagen. Psalm 119, Vers 10, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Psalm 119, Vers 17, tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Er bittet darum, dass ich dein Wort halte, Herr. Vers 29, halte fern von mir den Weg der Lüge. Ja, David war doch kein Mann der Lüge. Ja, er kannte sich, er wusste, es könnte schiefgehen. Er bittet den Herrn, mach, dass ich nicht lüge. Vers 35, führe mich auf den Weg deiner Gebote. Ja? Vers 36, neige mein Herz zu deiner Mahnung und nicht zur Habsucht. Stellt euch vor, er bittet den Herrn, bewahre mich vor Habsucht. Leite mein Herz zu deinen Mahnungen. Vers 37, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre. Vers 38, erfülle deinem Knecht ein Wort, dass ich dich fürchte. Ist das nicht gewaltig? David wollte in einer ganzen Hingabe leben. Aber was wusste er? Er wusste, ohne die Hilfe des Herrn geht es nicht. Und schauen Sie, wenn einer ein Freund Gottes war, dann David. Wissen Sie warum? Er war es, der ganz kühn dieses Wort geprägt hat. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, Mensch, David, hast du denn keine Ehrfurcht vor Gott? Aber er sagt es, inspiriert durch Gottes Geist. Was sagt er? Mit meinem Freund, ich sage es jetzt so, springe ich über Mauern. Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Wenn das nicht ein Bild ist von innigster Freundschaft. Aber ich wiederhole, David wusste, ich kann allein nicht hier richtig leben. Ich kann nicht bestehen. Ich bin ein Mann der Sünde. Und er bittet diesen Freund. Er sagt, ich will dich nicht betrüben. Ich will den Weg gehen. Ich will dein Wort halten. Und dann sagt er, hilf, dass ich es tue. Ich möchte Ihnen das mitgeben, einfach jetzt zum Schluss. Beten Sie mir, dass Sie Ihre Sünden, Ihre geheimen Dinge, die schweren Dinge Ihres Lebens, beten Sie darum, dass Sie es mit Gottes Hilfe überwinden. Kämpfen Sie nicht dagegen. Beten Sie dafür. Sagen Sie Ihrem Freund Jesus, ja Herr, ich bin dein Freund. Du hast es gesagt, ihr seid meine Freunde. Ja Herr, ich will tun, was du sagst. In diesem Sinne will ich dein Freund sein. Aber Herr, ich bitte dich um deine Hilfe. Ich kann es selber nicht. Und ich denke, wenn wir das alle ganz neu anfangen zu tun, dann wird wenige Betrübnis sein im Herzen Gottes auch über diese lokale Gemeinde hier in Dübendorf. Vielleicht sind hier Dinge, die ihn betrüben. Aber wir können alle zurückgehen, heute noch, zu Jesus. Die Dinge bekennen, sagen, Herr, diese Sünde habe ich mitgeschleppt wie eine Hypothek. Ich bekenne sie jetzt, ich lege sie bei dir ab. Ich bitte dich um Vergebung und ich will ganz neu dein Freund sein. Ich möchte den Herrn nicht mehr betrüben. Lass uns einfach die Entscheidung treffen, dass von unserem persönlichen Leben aus keine Betrübnis mehr entsteht, welche ins Herz Gottes hineindringt. Glauben Sie mir, Gott ist betrübt über diese Welt, über Israel und auch über seine Gemeinde. Aber lass uns persönlich hier dazu beitragen, dass seine Gemeinde wieder mehr geheiligt wird. Denkt dran, Jesus, euer Freund, so ihr tut, was ich euch sage. Denkt dran, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch heilig. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Und der Herr wurde tief betrübt«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!